Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Broa Broas ist mein Name, wohne seit 7,5 Jahren hier in Hamburg, aber ihr merkt an der Sprache, zwar Norddeutscher, aber eigentlich Ostfriese und fühle mich aber sehr, für mich als Norddeutscher oder Ostfriese ist Hamburg das höchste der Gefühle. Hier kann man gut leben. Und ich bin auch gern bei den Jesus Friends, weil die sind immer unterwegs. Und ich bin an einer Ausbildungsstätte ausgebildet worden, das nennt sich ein bisschen konservativ Pilgermission. Und Pilgern heißt ja unterwegs sein. Und ich glaube, ich predige das fünfte Mal bei den Jesus Friends und das ist die vierte Location, die ich erlebe. Auch interessant. Und ich könnte es ja auch tiefenpsychologisch erklären, warum ihr euch mit Home Stories beschäftigt. Weil das ist so der Verlust. Man ist nicht verortet. Man wünscht sich Heimat. Man wünscht sich Geborgenheit. Man möchte Wurzeln schlagen. Das ist so eine tiefenpsychologische Interpretation. Müsst ihr an anderer Gelegenheit euch darüber weiter unterhalten. Aber mit den Home Stories finde ich interessant insofern, dass ich die Erfahrung gemacht habe, so in Städten, ich habe auch 8 Jahre in Hannover gewohnt, wenn man da Leute trifft, Menschen kennenlernt, dann wird man selten nach Hause eingeladen. Das ist geradezu peinlich. Oder es wird nicht gemacht. Man trifft sich in irgendwelchen neutralen Räumen, im Bistro, in der Kirche. Aber überlegt doch mal selber, die letzten 4 Wochen, wer hat euch persönlich zu euch nach Hause eingeladen? Und wann habt ihr das letzte Mal jemand zu euch nach Hause eingeladen? Ist keine Wertung. Aber wir haben da, glaube ich, gewisse Hemmungen, unser Haus zu öffnen, zu zeigen, wie wir leben. Und die könnten das ja alle ganz spießig finden oder ich müsste ja aufräumen. Also ich kenne wie ich einen, der über Jahre als Messi gelebt hat und sich auch erfolgreich, hat 6 erwachsene Geschwister und die haben ihn ab und zu besuchen wollen und er hat sich ganz elegant immer rausgeredet, bis die ganze Sache wirklich nach knapp 7, 8 Jahren aufgeflogen ist. Also die mussten tagelang da also Container ausräumen. Er hat als Messi gelebt, aber nach außen, ich will hier keinen, der nicht einlädt als Messi irgendwie, ne? Aber die Frage ist ja wirklich, warum laden wir so wenig Menschen zu uns persönlich nach Hause ein oder warum werden wir so wenig eingeladen? Und Räume, das ist auch so, wenn man Menschen besucht in ihren Räumen, dann ist es auch der Geist des Hauses. Das finde ich auch total spannend. Der Geist des Hauses, also man benimmt sich zu Hause, glaube ich, auch anders, natürlicher, geerdeter, authentischer. Da kann man sich nicht so verstellen oder nicht so eine Show abziehen. Ja, und das ist schon ein Vertrauenserweis, wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade und den oder die Leute teilhaben lasse an dem, was ich da so mache. Bis hin zu den Gerüchen. Jedes Haus hat einen bestimmten Geruch. Auch keine Wertung, aber ist so. Und jedes Haus hat auch eine Ausstrahlung, was ich sagte, Geist des Hauses. Und man spürt was. Das ist oftmals mit Händen zu greifen und das ist mehr als das, was wir kommunizieren in der Sprache. Und dann finde ich das ja interessant, dass im Orient oder bei den Arabern wird man sofort zum Tee eingeladen. Also wer schon mal in diesen Ländern war, auch Beduinenzelt oder was das immer ist, man kommt in Kontakt, man kann sich vielleicht kaum verständigen, aber man wird eingeladen. Zum Tee. Und man spürt so viel. Ich war im Urlaub 3,5 Wochen im südlichen Afrika. Und ich konnte mich mit den Leuten nicht immer so gut verständigen. Aber ich habe so viel wahrgenommen an Liebe, an Offenheit, an Botschaft, was ein Mensch nonverbal weitergibt, wenn er sich öffnet. Und da ist es ja interessant, ihr habt es ja Home Stories genannt, heute ist ja dran, ich muss einen Schritt zurückgehen, weil meine Brille beim Optiker ist. Frau M. aus B. Und diese Martha hat es wirklich gewagt, einen Mann einzuladen zu sich nach Hause. Das ist damals schon ungewöhnlich gewesen und vielleicht auch anrüchig, aber Jesus ist dahin gegangen. Jesus ist auch zu den Zöllnern gegangen, Jesus hat sich auch mit Prostituierten unterhalten. Er hat da keine Schranken in sich getragen, sondern ist auf die Menschen zugegangen. Aber ich habe eine Ersatzbrille. Ich lese diesen Text, so wie das hier für diesen Gottesdienst angekündigt worden ist. Frau M. aus B., das heißt Martha aus Bethanien. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Da nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Und sie hatte eine Schwester namens Maria, die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Zeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete, Martha, Martha, du hast dir viel Sorgen gemacht und verlierst dich an allerlei, aber eins ist notwendig. Und Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für das Gute entschieden und niemand kann und soll es ihr wegnehmen. Da merkt man, Jesus tritt in ein Haus ein, bei Martha, und da ist noch Maria. Und Martha ist die Aktive. Und schon gleich gibt es einen Geschwisterkonflikt. Ja, zwischen diesen zwei Frauen. Und das ist, glaube ich, dass wir in einem Restaurant nicht passiert. Sondern das passiert zu Hause, weil da sind wir ganz zu Hause, da sind wir ganz wir selber. Mit diesen Räumen sind wir ganz wir selber. Wir sind auch in unseren Gefühlen und da geht so die Post ab. Und das, was eben typisch für Maria und Martha ist, wofür die stehen, das passiert hier auch, als Jesus zu Gast ist. Und da wird man ja oftmals ermahnt von irgendwelchen neutralen Personen, so kenne ich das selber auch zu Hause. Aber so ist man dann eben. Und diese Gefühle, die kann man dann in dem Moment auch nicht wegsperren. Martha meint es gut mit Jesus. Sie möchte, dass er sich in ihrem Haus wohlfühlt. Und sie ist ganz von ihrer Aufgabe in Anspruch genommen. Sie will für Jesus sorgen. Aber vor lauter Sorge kommt sie gar nicht dazu, Jesus zu fragen, was er eigentlich will. Und ob er überhaupt etwas zu essen möchte. Was er will und was er sich wünscht. Martha legt Jesus auf eine bestimmte Rolle, auf die Rolle des Gastes fest. Und bei ihr wird der Autopilot angesetzt. Wenn ich einen Gast habe, dann muss ich das und das und das machen. Ja, und in diesem übereifrigen Engagement ist Martha ja letztlich auch eine Anfrage an uns. Fragen wir uns, wenn wir vielleicht nicht als Pilgermissionare, aber versuchen in der Nachfolge Jesus zu leben, fragen wir uns eigentlich und haben wir eigentlich auch die Gelegenheiten dazu, für uns in unserem Alltag Jesus zu fragen, was er von uns will. Wir meinen, das Richtige zu tun, wir funktionieren und wir machen auch bestimmte Dinge, die wir auch von der Erziehung, auch von der christlichen Sozialisation gelernt haben. Aber ob das wirklich das ist, was Gott von uns will, das ist ja die große Frage. Und wir sind so mit unserer Sorge und mit unserer Arbeit beschäftigt, dass wir dann irgendwann betriebsblind sind und eigentlich unserem inneren Antreiber, und jeder hat so einen Antreiber, und Martha und Maria sind auch vom Typen her unterschiedliche. Der eine ist extrovertiert, also ein Macher, ein Pragmatiker, und der andere ist introvertiert, vielleicht ein bisschen philosophisch, ein bisschen nachdenklich, und das ist keine Wertung, so sind die Typen eben. Aber Martha schafft es nicht, sich auf Jesus einzulassen, sondern rödelt rum. Ja, und da sind wir eigentlich auch bei uns. Was will Jesus von mir? Oder gehorche ich nur, wie gesagt, meinem inneren Antreiber? Und folge ich meinem frommen Aktivismus und darin vielleicht auch meinem frommen Ego? Und es gibt einen Satz im Buchtitel, ganz anders könnte man leben. Und jeder von uns könnte anders leben, wenn er dann wollte. Aber wir schaffen es nicht, innerlich den Hebel umzulegen. Trotz vielleicht Meditation, Gebet oder auch die ganzen Aktivitäten, auch die Seminare, die wir suchen. Und wenn ich nicht auf Jesus höre, dann wird es mir noch weniger gelingen. Hören wir eigentlich hin? Zuerst auf unsere innere Stimme, nämlich wahrzunehmen, was wir uns wünschen. Wer ich bin. An anderer Stelle, wo Jesus mit einem Mann im Gespräch ist, mit dem blinden Bartimäus, da kommt der blinde Bartimäus und alle meinen ja sofort, ja klar, der will sehend werden. Und da schreit auch der Bartimäus. Und da steht der Bartimäus vor Jesus und er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Wenn ich das höre, das ist, gib mir unter die Haut, weil Menschen, die zuhören können, auch die ein bisschen Ahnung von Therapie oder vielleicht so vom systemischen Ansatz haben, die wissen, dass ich mein Denken, mein Wissen, mein Halbwissen, mein Bild von dem anderen nicht auf den, der Rat bei mir sucht, dass ich das da übertragen kann, sondern dass ich ganz neu hinhören muss. Und das tut Jesus. Er fragt jeden Einzelnen, was willst du, dass ich dir tun soll? Was sind deine inneren Wünsche? Und da ist Martha natürlich in ihrer Aktivität weit von entfernt. Und nehmen wir wahr, und ich glaube, dass Jesus das möchte, nehmen wir wahr, was in uns grummelt oder schlummert, was wir aus unserer Geschichte mit uns bringen, wo wir schon länger merken, ich müsste da eigentlich mal ran. Ganz anders könnte man leben, und ich möchte auch ganz anders leben, nur ich komme so selten dazu. Das ist so, wir sind alle auch irgendwo Gefangene unseres eigenen Systems. Und dafür interessiert Jesus Christus sich. Martha und Maria, das sind zwei Seiten, die zu uns gehören. Und wie gesagt, keine Wertung. Welche Seite ist stärker ausgeprägt bei uns? Also Maria ist ja so die Aufbauende. Das könnte man auch für die christliche Nabelschau so sehen. Es gibt auch Kreise, die sind sehr frömmelnd, die sind sehr ich-bezogen, die leben so im Viertakt, ich, meiner, mir, mich. Und die halten sich auch dauernd den religiösen Puls. Und die treffen sich dauernd zum Beten, zum Austauschen, zum Gebetskreisen und so weiter. Ich kenne das auch aus meiner Geschichte und mir ist das höchst suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil eigentlich ist vom Evangelium alles klar und manche Menschen, auch Christen, meditieren und denken und diskutieren sich zu Tode und sehen nicht, was gemacht werden muss. Dass der Nachbar mich braucht, dass jemand aus meiner Verwandtschaft im Hospiz ist, im Krankenhaus ist und was weiß ich. Also man kann an beiden Seiten vom Pferd fallen. Auch Christen, die sehr spirituell aufbauend gestimmt sind. Wie vielleicht es bei Maria auch sein könnte. Die muss auch ihr Fett wegkriegen. Martha, das ist ja der pure Aktivismus. Und da habe ich nochmal gedacht, die, die heute Morgen oder heute Vormittag um 10 Uhr schon da waren, die haben eigentlich die Balance. Denen möchte ich schon mal gratulieren. Die mussten um 10 Uhr ja anfangen, diese Räumlichkeiten umzugestalten. Das war Diakonie, das war praktischer Dienst. Ja, und das läuft uns auch von der Hand. Das macht auch oftmals Spaß, in der Gruppe was zu machen. Dann sieht man was, dann kommen die Gäste, das ist einfach schön. Aber dann auch vielleicht jetzt in diesem Gottesdienst runterzufahren und hinzuhören, auf meine innere Stimme zu hören, und vielleicht sogar zu hören, was Gott von mir will, das ist eine schwierige Kiste. In uns hat Martha auch die besseren Argumente. Auch in uns wird ja die Stimme lauter, man muss was Handfestes tun. Man kann doch nicht die ganze Zeit sich nur hinsetzen und meditieren. Wie gesagt, man kann an beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Ich weiß nicht, wer von euch... Ja, so, wenn wir jetzt noch im Oktober diese schönen Tage haben, dann ist es eigentlich so, man möchte eigentlich irgendwann raus auch aus dieser schönen Kirche. Also es ist hier Sammlung, ne? Aber die Sonne ist draußen und wir möchten noch diese Sonnenstrahlen, die letzten Sonnenstrahlen, die dieses Jahr uns schenkt, möchten wir mitnehmen. Das ist so ein Antrieb in uns. Ich hatte Donnerstag einen Gottesdienst bei uns in der Behindertenhilfe. Ich arbeite ja bei der Großstadtmission. Und da haben wir das Team, das vorbereitet. Wir haben dann gesagt, im September haben wir das schon gesagt, wir treffen uns am 18. Oktober zum Gottesdienst mit den Menschen mit Behinderung und wir machen das draußen. Abends um 18 Uhr. Und ich behaupte mal, im Oktober war ja total immer beschissenes Wetter. Am 18. Oktober kam die Wende, weil wir da einen Freiluftgottesdienst durchgeführt haben. Bin ich fest von überzeugt. Und dann haben die Kolleginnen, gute Pädagogen, mir die Geschichte von Frederik von der Maus mitgegeben. Wer also Kinder hat oder Kindergeschichten erzählt hat, ich kenne die nicht, aber auch keine Kinder. Aber ich habe mich da eigentlich total drin verliebt und nicht nur verliebt, das hat mich vom ersten Moment emotional auch berührt. Weil da ist es ähnlich wie mit Maria und Martha. Die Mäuse sind unheimlich aktiv im Herbst und sammeln und suchen, also nach Nüssen, nach Stroh, nach Essbaren, um sich für den Winter vorzubereiten. Also die bunkern im Positiven, das müssen die ja, um den Winter zu überstehen, wie man früher auch Holz hacken musste, um heizen zu können. Oder wie man früher, so kenne ich das noch von zu Hause, Dinge eingekocht, eingemacht hat, um im Winter was zu haben. Und dann ist Frederik, so ein Maria-Typ, sitzt da und guckt in die Sonne. Und die Geschwister, Mäuse oder die Kollegen regen sich wahnsinnig auf. Hier, wir machen hier handfeste Arbeit und Frederik sitzt faul in der Sonne. Das kann es ja wohl nicht sein. Die kommen ins Gespräch und fragen Frederik auch, was machst du? Und dann sagt er ja, also das, was mir hängen geblieben ist, ich sammle Farben für den Winter. Und wer kennt das nicht? Ich kenne das so, meine Winterdepression. Und ich habe letztens auch gesagt, Mensch, jetzt 5 Monate dieses Scheißwetter so ungefähr. Also wie überstehe ich nur diesen Winter? Und Frederik setzt sich hin, nimmt die Farben auf, tankt das und sammelt Farben für den Winter, weil dann nämlich alles grau in grau ist. Und er sagt auch, ich nehme die Sonne auf, die Wärme für den Winter. Und zum Schluss sagt er auch noch, ich sammle Wörter oder Worte für den Winter. Und daran musste ich vorhin auch denken, als Sie den Psalm gelesen haben. Also ich muss sagen, das gehört einfach in einen Gottesdienst, eine vernünftige Lesung. Auch gut gelesen, weil mich diese Worte ganz anders nochmal berühren und erreichen. Und das ist ja auch die Frage, und darum geht es eigentlich hier auch in der Begegnung mit Jesus. Und das, dafür hat vielleicht Maria auch ein Gespür. Jetzt ist Jesus da, hier ist diese einmalige Chance, etwas aufzunehmen, und hier kann ich Wärme, Farbe und gute Worte sammeln für mich, damit ich in Krisenzeiten, in Grenzsituationen des Lebens etwas habe. Und das ist ja auch meine Lebenserfahrung, dass, ja, oder jede, eigentlich von jedem Einzelnen, dass wir in Krisen kommen und dass wir auf brüchigem Boden unterwegs sind. Und den Winter werden wir vielleicht überstehen, aber was ist mit unseren Krisen? Was, wenn wir auf brüchigem Boden sind, uns bewegen und wenn wir merken, wir kommen absolut an Grenzsituationen oder ich befinde mich auf dem Nullpunkt. Dann ist total wichtig, Worte zu haben. Und ich kann für mich sagen, dass ich auch bestimmte Gebetsformen, eine ganz einfache Vereinfachung, sage ich jetzt mal, für mich auch gefunden habe, dass ich für mich kaum noch frei bete, sondern in diesem Sinne auch Psalmen bete. Und in Situationen, wo ich mich alleine fühle, wenn ich dann nur bete und sage, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und das kann man wiederholen. Und wenn ich das spreche, auch laut spreche, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Da passiert was in mir. Laut sprechen. Sich das Evangelium, gute Worte zuzusprechen. Und ich merke auch, dass meine Worte sehr begrenzt sind. Und dass die so, das merken auch ja viele, wenn sie vielleicht auch in der Kirche sind und frei beten, das kann man im Hauskreis vielleicht machen, aber wenn man in einem so schönen Raum ist wie hier, dann merkt man oftmals, das ist alles so ein bisschen kurz. Und ich glaube, dass wir auch es neu lernen müssen als Menschen, die aus einer missionarischen oder pietistischen oder wie auch immer geprägten Ecke kommen. Haben wir eigentlich Texte, haben wir eigentlich Worte, die größer sind als wir, in die wir uns fallen lassen können? Also Worte, Texte für den Winter, für Krisenzeiten. Und ich muss sagen, ich habe das für mich in den letzten Jahren ganz neu entdeckt und ich merke, dass ich, dass meine Worte einfach zu begrenzt sind und kann mich fallen lassen. Und das kann man sich aneignen und schenken lassen. Aber es geht hier ja um das Hören und Maria hört zu. Und Martha regt sich auf und wirft ja Maria zwischendurch einen bösen Blick zu. Und irgendwann meint sie ja, Jesus vereinnahmen zu müssen. Kannst du ihr nicht das sagen, was ich ihr nonverbal schon die ganze Zeit mitteile? Weil ich ja da nicht, ne? Das kennt jeder so, wenn ein Partner hat oder so. Ich weiß auch genau, was ich, in Ehegeschichten Einblick und sonst wie, gehen in den Keller, hol Wein und was weiß ich, wenn Gäste da sind. Also ich glaube, da ist nonverbal zwischen Maria und Martha viel passiert. Und Martha versucht jetzt, Jesus zu instrumentalisieren, dass er ihr nun deutlich sagt, was sie zu tun hat. Aber Jesus sagt ja eindeutig, hinhören, zuhören, still werden ist angesagt. Es hat mal einer gesagt, Voltaire, es gibt vier Arten, seine Zeit zu verlieren oder seine Zeit zu verschwenden. Nichts tun, nicht das tun, was man tun sollte, es schlecht tun und es zur unrechten Zeit tun. Und biblisch gibt es auch, einerseits gibt es das Chronos, das ist Chronometer, die Zeitgeschichte. Wir sind schon über eine Stunde hier. Und es gibt den Kairos, den Zeitpunkt, wo auch etwas passiert, wo man eigentlich vom Gespür her eigentlich merken muss, das ist eine besondere Situation. Hier passiert jetzt etwas und ich muss jetzt unbedingt das und das tun, wenn ich geistesgegenwärtig bin, wenn ich achtsam bin, wenn ich hellwach bin. Dann muss ich jetzt das und das tun. Und ich glaube, hier ist der Kairos für Martha, alle stehen und liegen zu lassen, weil es eine einmalige Chance ist, weil Jesus ganz nah ist, weil Jesus in ihrem Haus ist und Jesus ihr etwas mitzuteilen hat. Und das geht nur im Hinhören. Ich biete ja einmal im Jahr von der Großstadtmission einen Besinnungstag an für unsere Mitarbeiter. Und die mitfahren, das sind nicht alles Leute, die aktiv zur Kirche gehen oder sonst wie. Aber die haben es gelernt, wie wichtig es ist zu schweigen. Und wir fahren dann auch an einen anderen Ort. Ich glaube, das geht oftmals besser. Und darum ist es auch schön, dass ihr euch hier in einer Kirche trefft. Ich glaube, dieser Raum, Geist des Raumes, hier sind Decken hoch, hier kann man gut atmen, ist was anderes, als wenn man sich in einer Konferenzhalle oder sonst wo trifft. Oder das hat mal einer gesagt, Mehrzweckhallen-Protestantismus, wenn man sich irgendwie in einem Mehrzweckraum trifft. Aber hier glaube ich auch, dass bestimmte Räume etwas machen mit uns. Und da, wo müssen wir natürlich dann, das sprengt dieses Bild, unser Haus verlassen. Jedenfalls üben wir da das Schweigen in der Krypta und dieser Raum lädt auch ein zum Schweigen. Und wenn man da etwas sagt, dann muss man sich vorher schon genau überlegen, was man da sagt. Da kann man nicht so reden wie im Hauskreis oder wie in der Küche oder sonst wie. Und Schweigen ist da eigentlich angesagt. Und hier, als wir das letzte Mal da waren, war auch einer mitgefahren, von einer Kollegin eingeladen, der einen muslimischen Hintergrund hat und der auch wusste, was da abgeht. Und ich erkläre das vorher auch immer. Und nach der ersten Einheit, das war eine Dreiviertelstunde, ein paar Körperübungen und hauptsächlich Schweigen, dann sagte er, ich muss jetzt nach Hause. Ich habe hier so viel mitbekommen, das Maß ist voll, also im Positiven. Und da sagte er mir so, Herr Broas, was Sie hier machen, das ist ja nicht Spiritualität, das ist Amboss-Spiritualität. Amboss-Spiritualität, fand ich ein neues Wort. Ich durfte ihn auch da zitieren, hat er mir gesagt. Amboss-Spiritualität. Wir haben eigentlich geschwiegen und er hat mit Wucht gespürt, und erlebt, dass die Stille redet. Und das ist auch eine Anfrage an uns. Ja, wo sind auch unsere Räume, unsere Zeitfenster, wo wir uns bewusst der Stille aussetzen und sie aushalten, wo wir schweigen, wo wir nicht flüchten, wo wir auch unsere innere Leere aushalten können, wo wir das, was wir in uns empfinden, auch Gott sagen können, in ganz einfachen Worten. Ein Soziologe oder ein Hamburger hier, Opaschowski, der Trendforscher, hat selber mal in einem Buch gesagt, suche dir Halt- und Ruhepunkte in deinem Leben. Das hat er nicht unbedingt spirituell gemeint. Und er sagt dann, je produktiver die Wirtschaft eines Landes ist, desto höher ist das Lebenstempo. Je industrialisierter ein Land ist, desto weniger freie Zeit bleibt den Menschen, um zu hören. Und je mehr zeitsparende Maschinen es gibt, desto mehr stehen Menschen unter Zeitdruck. Und je größer die Komplexität der Individualgesellschaft ist, desto höher und größer der Hunger nach Sinn. Und uns ist nicht nur das Hören verloren gegangen, sondern auch das Gefühl und die Muße im Sinne von Zeitwohlstand. Dass wir dauernd mit der Uhr, mit dem iPhone und so weiter leben, ihr kennt das besser als ich. Und in der Stille liegt ja eine seltsame Macht der Reinigung, der Klärung und der Sammlung auf das Wesentliche. Ich wiederhole nochmal, in der Stille liegt eine seltsame Macht der Reinigung, der Klärung und der Sammlung auf das Wesentliche. Und immer auf der Suche nach einer neuen Sensation geht dem modernen Zeitgenossen nämlich die Option verloren, einmal ganz bei einer Sache zu verweilen. Und mittlerweile gibt es auch Managerkurse und so weiter, wo Menschen auch ganz bewusst ein iPhone und was ist hier, alles, was sie sonst mit sich herumschleppen, alles zu Hause lassen und nur ins Kloster gehen und sich auf einmal ganz neu entdecken, sich entdecken und Gott entdecken. Und ich glaube, dass es darum ging, in dieser Begegnung, die Jesus mit Maria hatte. Und früher hat mal jemand gesagt, früher haben die Menschen mehr gearbeitet, aber sie haben weniger versäumt. Und wir haben dauernd das Gefühl, etwas zu versäumen. Und darum gelingt es uns nicht, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Uns ist in unserer Maßlosigkeit, im wahrsten Sinne des Wortes, das Maß verloren gegangen. Wir leben maßlos. Und wer so lebt, der verliert dann auch seine innere Verankerung, seine Mitte. Und unsere Umwelt gibt ein unheimliches Tempo vor, uns eben nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Wir laufen hektisch mit und dieses Mitgehen, dieses Unterwegssein, dieses Mobilsein fordert seinen Verlust, nämlich den Verlust der Mitte. Und Mitte heißt für mich, gut verwurzelt zu sein in sich, einen festen Standpunkt zu haben und sich in diesem Sinne auch von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, sich letztlich gut in Gott aufgehoben zu wissen. Und dann sich in seiner eigenen Haut wirklich wohlzufühlen, weil man eine Annahme erlebt. Annahme von Gott und auch meine Annahme meiner selbst, die Annahme meiner Geschichte, vielleicht auch die Aussöhnung mit meiner Geschichte. Sich mit allem, auch mit meinem Versagen, letztlich in Gott aufgehoben zu wissen. Die Mönche sprachen von der Akedia, das war so eine Sünde, ein Dämon, nämlich die Unfähigkeit, im Augenblick zu sein. Und das würde ich sagen, meint Jesus auch, und darum nimmt er auch so stark Stellung in Bezug auf Martha. Akedia, also ein Dämon, sagen die Mönche, nämlich die Unfähigkeit, das Geistesgegenwärtige, das, was anliegt, was gefordert ist, was jetzt total klar ist, das müssen wir tun, das ist der Kairos, die Unfähigkeit, im Augenblick zu sein und diesem Augenblick mich auszusetzen und mir von diesem Augenblick, in diesem Fall nämlich der besonderen Begegnung mit Jesus, dass Jesus in das Haus einkehrt, sich dieser Situation zu öffnen und zu gucken, was passiert. Im Augenblick sein, ganz präsent sein, ganz gegenwärtig sein, sich auf das einlassen, was gerade passiert. Und ich sagte ja, dass wir an manchen Stellen auch ja ein bisschen so ja, veränderungsresistent sind. Ganz anders könnte man leben. Wie gelingt uns das überhaupt? Ich glaube, dass in diesem Hören, in diesem bewussten Konzentrieren auf unsere Mitte, auf Jesus Christus, etwas passiert. Denn das Evangelium eröffnet mir das Recht und gibt mir die Erlaubnis, ein anderer zu werden, wenn ich hinhöre. Das Evangelium gibt mir die Chance, gibt mir die Erlaubnis, ein anderer zu werden, wenn ich hinhöre. Und das wünsche ich jedem Einzelnen für seine besondere Situation. Gottes Geist redet, Gottes Geist hilft und Gottes Geist schenkt uns, dass wir uns auf den Weg machen. Amen.